Hallo und herzlich willkommen zum QM-Talk, dein Podcast rund um Qualitätsmanagement, Normen und digitale Managementsysteme. Wir, das sind Michael Kornmann von der Firma QS Kornmann und Michael Schiffer von der Firma Tequalis, teilen wertvolle Einblicke und praktische Tipps, wie du Qualitätsmanagement erfolgreich in deinem Unternehmen umsetzen kannst. Mach dich bereit für eine spannende Diskussion und hilfreiche Ratschläge. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Michael, ich grüße dich. Hallo in die Runde.
Hi Michael, schön dich wieder zu sehen an diesem besonders schönen, sonnigen und leider viel zu warmen Tag.
Ja, sonnig passt. Das Thema mit viel zu warm hatte ich gerade mit René in meinem Partner-Podcast. Wir haben auch gerade eben aufgezeichnet. Und da waren wir so ganz kurz bei der Sache, wenn der Deutsche nichts zu meckern hat am Wetter, ist er es nicht. Also entweder ist es zu kalt oder es ist zu warm. Ich würde jetzt mal sagen, es ist so, ich friere nicht. Ich könnte ein bisschen weniger spitzen, aber ich bin fein mit dem Wetter.
Ach, momentan finde ich es eigentlich ganz okay, aber hey, ja. Wenn man nicht übers Wetter meckert, worüber dann?
Genau.
Ich meine, es bringt nichts zu meckern, man kann nichts dagegen machen. Also groß aufregen würde ich mich jetzt auch nicht. Man kann nur gucken, dass man sich so angenehm wie möglich macht, ein leckeres Eis holt und sich ein schattiges Plätzchen sucht.
Das, glaube ich, haben wir, glaube ich, beide aktuell gefunden. Ich habe die Jalousien unten, ich habe die Türen zu, ich bin ziemlich isoliert, also bei mir funktioniert es noch. Du hast mir erzählt, du sitzt auch unten ziemlich kühl, gell?
Genau, ich bin in die untere Etage von unserem Büro umgezogen, wo es ein bisschen kühler ist. Wir haben das Glück, dass wir in einem alten Sandsteingebäude in einem schönen Altbau sitzen und unten hält er die Temperatur zum Glück noch ganz gut. Insofern können wir uns nicht beschweren, sondern sind bereit, euch heute mitzunehmen in das nächste Kapitel der ISO 9001. Und zwar haben wir das letzte Mal ja bei 8.5 geendet und machen heute gleich weiter.
Ja, wir haben ein Risiko, dass wir das 8. heute zum Abschluss bringen. Haben wir eben schon kurz drüber philosophiert, gell?
Genau, die Chance besteht, dass wir es schaffen, 8.6 und 8.7 heute in einem Podcast zu erledigen. Das heißt, danach haben wir nur noch zwei Kapitel übrig und dann wären wir mit der Norm auch schon durch an der Stelle. Also das Ende ist in Sicht.
Genau. Dann lass uns loslegen.
Genau, legen wir direkt los. Kapitel 8.6, Freigaben von Produkten und Dienstleistungen.
Ja.
Ist eigentlich ein relativ kurzes Thema. Aber ich finde gerade so dieses Freigabethema hat ein schönes Geschmäckle. Einerseits, weil man nicht immer so, dass, glaube ich, auch der Unterschied klar ist, was der Unterschied zwischen der Prüfung und der Freigabe ist manchmal, dass man das sauber voneinander trennen muss. Und ich finde, es ist ein Thema, und ich hoffe, ich mache jetzt nicht ein zu großes Fass auf, was ich finde gerade im KI-Zeitalter mega spannend wird nochmal. Vielleicht darf man da nicht zu tief drauf einsteigen, sonst reden wir jetzt 2 Stunden nur darüber. Aber ich finde, da bekommt das Ganze nochmal eine ganz neue Würze so ein bisschen. Oder wie siehst du das? Oder vielleicht, bevor man in das Thema zu tief einspringt, ich mache jetzt gleich schon wieder zu Anfang so einen riesen Fass auf. Wie siehst du denn das so mit der Unterscheidung zwischen Prüfung und Freigabe? Findest du, dass das immer für alle ganz klar ist, was der Unterschied ist?
Nee, also da bin ich bei dir. Das ist für viele nicht klar und für viele gibt es da einen Kopfknoten, sage ich jetzt einfach mal. Oder viele sagen, ich habe das eine gemacht, warum soll ich das andere noch machen? Und ich glaub, da bringen wir mal ganz kurz Licht ins Dunkel, beziehungsweise hau mal einen raus, erklär du mal den Unterschied, bring uns das nochmal alle näher und hau nochmal rein. Und dann haben wir so den Anfang, wo wir hingehen können, weil wir reden ja heute über Freigaben und nicht über Prüfungen.
Das wollte ich jetzt eigentlich von dir hören. Deswegen, ich wollte dir eigentlich die Frage zuschieben.
Geschickt wollte ich dich erstmal holen, damit ich gucken kann, wie ich agieren kann.
Genau. Nein, dann fühlen wir uns doch zusammen so ein bisschen rein. Ich meine, Freigabe, es steht ja einerseits ganz schön drin. Es ist der Nachweis der Konformität mit den Annahmekriterien. Also ich gucke mir wirklich im Kompletten an, mehr oder weniger, ob mein Produkt, meine Dienstleistung dem entspricht, was ich vorher eigentlich mal geplant habe. Und eine Prüfung kann halt da, sage ich mal, deutlich kleinteiliger sein. Das kann Zwischenschritte sein, das können vorbereitende Sachen sein, aber die Freigabe hat halt diesen, sage ich mal, viel formaleren Wert, sage ich mal, weil eine verantwortliche Person mit einer gewissen Rückverfolgbarkeit, also dass ich genau weiß, der Herr Kornmann hat hier sein Siegel drauf gedrückt und ich weiß, der hat gesagt, das ist okay.
Ja.
Diese Verbindlichkeit und diese Verantwortlichkeit, das ist für mich so der große Unterschied zu der Freigabe, dass ich einerseits in einem bisschen meistens größeren Maßstab gucke. Ich meine, man kann auch vorher Freigabe Sachen haben, die kleiner sind, also Prüfungslevel, die Freigabecharakter haben, aber dass ich da wirklich so eine geplante Verantwortlichkeit und Rückverfolgbarkeit einfach habe. Also das hatte ein bisschen mehr Strenge, das hatte ein bisschen mehr Gewicht an der Stelle. Und es ja. darf auch nicht jeder machen, sage ich mal.
Genau. In einer Freigabe verifizierst du die Prüfung, um noch viel mehr Durcheinander und Normcoder-Welsch ja. kurz reinzubringen. So würde ich es zumindest, wenn du mich jetzt getrieben hättest, Micha, fang doch an, hätte ich genau an der Stelle angefasst, dass ich gesagt habe, du hast während deiner Entwicklungsphase und während des Produktentwicklungszyklus und auch während der Änderung, haben wir das letzte Mal auch drüber gesprochen, verschiedene Prüfungen, die dir kleine Steps bestätigen, dass du auf dem richtigen Weg bist, um es ganz pauschal auszudrücken. Und ganz zum Schluss der Entwicklung, um auf den 8.6er zu kommen, ganz zum Schluss der Entwicklung guckst du dir an, ob alle Prüfungen, die du dir überlegt hast, gemacht worden sind, ob diese Prüfungen zu deiner Zufriedenheit erfolgt sind und ob du daraus jetzt ableitest, dass du das Produkt oder die Dienstleistung, die du da geprüft hast, die du entwickelt hast und die du dir ausgedacht hast, ob die jetzt so ist, dass sie wirklich freigegeben werden kann. Und wenn wir von Freigabe reden und die Kunden fragen, ja, was ist denn Freigabe? Dann sage ich immer, Freigabe heißt in dem Sinne, du gibst es frei für den Rest der Welt. Also du holst dir quasi hier an der Stelle, und da gehen wir gleich tiefer drauf ein, nochmal eine für dich Reflexion und Prüfung. Ist das, was ich mal ausgedacht habe, cool? Und kann ich damit in die Welt, auf den Markt, an Dritte, nenn's wie du willst, du gibst es frei. Frei für den Rest der Welt. So hätte ich es versucht, mir abzuleiten.
Nö, finde ich gut, weil, um es ein bisschen zusammenzufassen, eine Freigabe heißt ja auch nicht, dass ich zum Beispiel jede Prüfung nochmal im Detail nochmal mache. Eine Freigabe heißt in dem Moment ja eigentlich auch nur, dass die geplanten Prüfungen abgeschlossen sind. Also eine Freigabe kann auch einfach heißen, ja, ich habe gecheckt, die 5 Prüfschritte, die vorher da waren, sind abgeschlossen. Und das würde ich sagen, ist dann auch so ein bisschen der Unterschied, dass eine Freigabe nicht per se eine Prüfung ist, aber auch sein kann einfach nur die Vollständigkeit der Prüfung. Es kann natürlich beides sein an der Stelle, ne? Also es wird natürlich geprüft, aber du prüfst vielleicht nicht nochmal die Materialeigenschaften, die Maße, sondern du prüfst, ob diese Sachen alle geprüft wurden. Also die Prüfung der Prüfung so ein bisschen,
ja, aber,
um es noch verwirrender zu machen.
Genau, aber schwenkt mal rüber, wenn wir Analogien suchen wollen. In der Regel hast du ja, wenn du die Freigabe von irgendwelchen dokumentierten Informationen machst, hast du ja auch immer einen Erstellerprüfer und einen Freigeber. Und der Freigeber ist ja auch nur noch der, nenn's mal vorsichtig, nochmal quer geht und sich auf das verlässt, was der Prüfer schon geprüft hat und sich darauf verlässt, dass es bereits eine Prüfung gefolgt wird. Und so ist das bei der Produktfreigabe auch. Du hast hier deinen Entwicklungsprozess und gehst durch deine Themen durch, du hast dein Lasten- und Pflichtenheft, du machst dann in der letzten Freigabe nochmal den Abgleich, passt das final. Wir haben einen Entwicklungsprozess, wir haben verschiedene Milestones gehabt, wir haben verschiedene Checks an verschiedenen Stellen gemacht, passt die VDE-Prüfung, ist es als Spielzeug zugelassen, erfüllt es jetzt die Dienstleistung, die wir haben wollen, können wir das jetzt? Und wenn du das alles für dich klar hast, ist das quasi am Ende dieser finalen Sache die Freigabe, hey, genau so hätte ich es gerne, wusch, wir können es verkaufen, wir können es auf den Markt bringen, ich kann die Dienstleistung anbieten, etc. pp.
Ich denke, so kann man es rund beschreiben, dass wir einfach sagen, wie du es schön gesagt hast, es ist jetzt bereit für die Welt, es hat alle Tests bestanden und es darf jetzt raus und wie gesagt, das ist halt verbunden mit einer gewissen Verantwortlichkeit. Und wenn wir es nochmal mit dem Dokumentenanalogie oder der Dokumentenanalogie, die du gebracht hast, verbinden, dann ist ja auch so, der Freigeber, der guckt halt nochmal drüber, er ist aber in der Regel auch eine verantwortliche Person an der Stelle, die dann auch dafür gerade stehen muss und die natürlich auch die entsprechende Position hat, weil sie sagt, ein Dokument, das ist ja auch, sage ich mal, ein Vorgabethema. Das heißt, es muss natürlich, in der Regel ist das dann der Geschäftsführer, der Manager, irgendwer, der halt die entsprechende Verantwortung hat, der das natürlich auch freigibt, weil es an eine breite Masse an Menschen geht und ein Vorgabedokument ist. Und ähnlich ist es hier beim Produkt eigentlich auch. Es geht raus an den Kunden. es geht vielleicht an eine externe Stelle auch raus und da kann es auch nochmal eine extra Freigabe geben. Es kann ja sein, dass du dein Produkt zu einer Zertifizierung schickst, nochmal, bevor es in den Markt kommt oder ob es nochmal jemand anderes kontrolliert. Der Kunde kann auch manchmal eine Abschlussfreigabe machen. Ich meine, das ist relativ flexibel und ich glaube, sowas kann sehr, sehr vielschichtig aussehen. Das kann von halt professionellen Prüfungen in einem Zusatzlabor zum Beispiel bis zu, ich habe einfach nur ein Vier-Augen-Prinzip sein. Also es guckt einfach nur noch zweite Person drauf und sagt, ja, passt, hast gut gemacht.
Ja, wichtig an dieser Stelle, die 9000 ist ziemlich offen und ziemlich flexibel. An dieser Stelle würde ich es allerdings als dokumentierte Information vorsehen. Also diese Freigabe wäre für mich definitiv was ich auf dem Papier nachweisen kann. Das wäre nichts, wo ich sage, naja, wir haben uns mal, du eben triggerte mich nur an, weil du eben gesagt hast, wir haben uns mal mit dem Vier-Augen-Prinzip, ich würde es aufschreiben. Das ist sicher das, was du gemeint hast. Ich möchte es nur nochmal klar hervorheben, weil auch ganz klar die Norm sagt, die Organisation muss dokumentierte Informationen über die Freigabe aufbewahren. Und da bin ich mal voll bei der Norm, weil das ist halt auch ein rechtlicher Charakter, der da dahinter steht, ja. Und die Norm sagt ja auch, wie du eben schon gesagt hast, die Konformität mit den Annahmekriterien, Pflichten, Lastenheft, vernünftig verglichen, Rückfallkeit für die Person, die die Autorisierung freigegeben hat, das heißt, wie du das eben schon gesagt hast, einer, der befähigt ist, das freizugeben, weil in dem Moment, wo du es ja freigegeben hast, hast du ja das, nennen wir es mal, das Marktrisiko. Gibst du was Falsches frei und die Kiste crasht, du hast einen Produktrückruf, es funktioniert nicht, wie du dir das überlegt hast, wie du es vielleicht versprochen hast, es geht schneller kaputt, wie du es vielleicht in irgendwelchen Tests, also du hast irgendwas auf dem Markt, dann hast du ganz schnell ein Haftungsthema und ein Kundenzufriedenheitsthema und dann brauchst du halt auch ganz schnell intern jemanden, wo nachvollziehbar ist, wer hat die Entscheidung getroffen, auf welcher Basis, was waren die Prüfungen vor der Freigabe und wie läuft's ab? Und das geht nur oder das geht nie und nimmer auf Zuruf.
Ja, und ich meine, je nach Industrie, wo wir hingucken, wenn wir in die Pharmaindustrie gucken, da hast du am Ende ja auch eine Qualified Person, die nichts anderes macht, als Chargenfreigabe zu machen und dafür die Verantwortung trägt mit ihrer Unterschrift. Und das ist auch eine rechtlich sehr interessante Position am Ende. Natürlich hängt Geschäftsführung und alles immer irgendwo mit drin, aber du übernimmst da große Verantwortung. Und auch wenn das für jetzt, sage ich mal, einfache Produkte nicht immer der Fall ist oder zumindest nicht auf den ersten Blick, das haben wir auch schon mal diskutiert, dass ich vielleicht als Schraubenhersteller sage, okay, meine Schraube ist kein kritisches Bauteil, dafür muss ich aber jeden meiner Kunden kennen, weil für manche Kunden ist es vielleicht ein kritisches Bauteil und daher richtet sich das auch immer so ein bisschen nach dem Kunden, finde ich, je nachdem, wohin man verkauft, was man macht und da gehört das natürlich aufgeschrieben. Wie du richtig sagst, das ist eine dokumentierte Information, aber das gehört irgendwo ins ERP-System, das gehört auf ein Zertifikat, falls eins mit zu dem Produkt gelegt wird. Machen ja auch viele, dass ein Zertifikat drin liegt. Irgendwie kann man das organisatorisch relativ einfach gestalten, nur ich muss mir halt überlegen, wo macht Sinn. Ja. Auch da sollte man es natürlich von der Bürokratie nicht übertreiben. Und wo ich dafür Pharma meine genauen Vorschriften habe, kann ich bei einer 9001 natürlich ein bisschen gucken. Da brauche ich nicht vielleicht 20 Freigaben im Prozess, sondern nur an kritischen Stellen und vor allem für den Abschluss. Und dann kann man damit schon ganz gut fahren.
Ja, aber du hast einleitend gesagt, dass das nochmal die Freigabe nochmal mit mehr Gewicht, eine höhere Gewichtung, so meine ich jetzt so eben ausgedrückt. Mhm. Und ich glaube, dass das ist wichtig, nochmal ins Bewusstsein zu heben, dass es eben genau das ist. Und eben nicht nur, ach komm, keine Zeit, unterschreib mal schnell das Protokoll, wird schon gut gehen, sondern ich finde den 8.6er ist nochmal so ein wichtiger Punkt zu reflektieren, das wirklich nochmal sich in aller Ruhe anzugucken, sich Zeit zu nehmen, weil das ist der letzte Schritt, bevor die Serienfertigung oder bevor die Kiste rausgeht und bevor es echt auf den Markt geht. Und wie du eben schon gesagt hast, man muss sich da als die Person, die da die Freigabe macht oder mit dem Freigabeprozess, man muss sich da seiner Verantwortung klar bewusst sein und muss sich die auch bewusst nehmen. Und wenn man unsicher ist in der Entscheidungsfindung und hat Zweifel an der Sache, muss man auch die Stärke und das Rückgrat im Unternehmen haben. Wenn der LKW-Fahrer von der Spedition schon auf der Tür steht, weil der Vertriebler schon 5 Produkte verkauft hat und die Produktion hat es schon fast fertig und es fehlt nur noch die Unterschrift und man hat ein schlechtes Bauchgefühl für den Kram, muss man das Rückgrat und die Stärke haben, an dieser Stelle auch mal offen und ehrlich Stopp sagen zu können. Ja. Das ist nicht ein Stück Papier Ja-Sager-Position, so sehe ich es zumindest, sondern das ist wirklich was, wo man nochmal reflektieren muss und wo man durchaus auch sagen kann, fühle ich mich unwohl mit, machen wir nochmal neu.
Absolut. Das finde ich mega, mega wichtig, weil das ist am Ende ja oft auch eine Gewissensentscheidung. Und das, so eine Position darf eigentlich niemand besetzen, der sich dann zu solchen Entscheidungen hin treiben lässt, sage ich auch mal. Und das sollte auch niemand im Unternehmen machen. Also das, finde ich, ist dann auch eine Art Respekt dieser Position gegenüber. Weil das ist eine Position mit großer Verantwortung. Und wann immer du etwas nicht mit deinem Gewissen ausmachen kannst, ist eine generelle Sache, sollte man es eigentlich nicht unbedingt machen, aber auf so einer Position erst recht nicht. Weil das kann ernste Folgen haben. Und ich finde es auch sehr wichtig, und dafür gehört es für mich auch ins QM-System, ins Wissensmanagement mit rein, diese Information auch mitzugeben. Also die Tragweite dieser Entscheidung muss auch klar sein. Das ist auch Teil des Wissensmanagements, finde ich, so ein bisschen, das klar zu machen. Das muss nicht nur der Person klar sein, die das entscheidet. Das muss auch allen klar sein, die zusammen mit dieser Person arbeiten. Also, dass klar ist, der macht das nicht, der sagt hier nicht nein, weil er mir auf die Nerven gehen will, damit ich jetzt so viel mehr Stress habe, sondern er sagt nein, weil er vielleicht einen guten Grund hat. Der kann mal mehr oder weniger gut sein, sicherlich, da kann man drüber diskutieren. Aber ich finde ganz wichtig, dass da bei dem Thema ein offener Austausch ist. Ja. Weil es hat schon oft genug Katastrophen gegeben, die halt, weil es halt schnell gehen musste und mal was durchgewunken wurde, dann einfach da gelandet sind. Und mein Paradebeispiel dafür ist immer, ich habe jetzt ihren Namen vergessen, aber es ist schon viele Jahrzehnte her, eine junge Dame, die gerade erst frisch bei der FDA angefangen hat und damals die Amerika-Zulassung für Contagan auf dem Tisch liegen hatte. Und dabei ein schlechtes Gefühl hatte und obwohl viel Geld hinten dran war und Gedränge, gesagt hat, nö. Und das hat dazu geführt, dass es dort eigentlich nicht wirklich so viele Fälle gab wie bei uns, weil die halt dort die Zulassung damals nicht bekommen haben. Und da wurde sehr viel Druck ausgeübt. Das war jetzt diese sehr hochkomplexe politische Geschichte in ganz, ganz kurz gequetscht. Und man verzeih mir bitte, wenn ich es nicht exakt wiedergegeben habe. Aber das ist für mich so ein typisches Beispiel aus der Geschichte, wo ich sage, da hat jemand, weil er schlechtes Bauchgefühl hatte, weil er gesagt hat, es war ja kein Bauchgefühl tatsächlich an der Stelle. Sonst war, die Studien reichen mir nicht aus, da ist eine Menge Druck da, ich weiß, es wird anderswo schon verkauft und alles und es ist eine Menge Geld hinten dran, die stehen alle in den Startlöchern, aber zu sagen, nö. Und das gehört für mich halt dazu. Und auch wenn man dafür dann vielleicht nicht immer nur das gute Lob erntet, dann aber das auch durchzuhalten. Und das ist an der Stelle wichtig. Jetzt sind wir ein bisschen ins
drifte jetzt noch weiter ab mit dir, weil ich
ja, gerade abgedriftet.
Ein Faden finde.
In die philosophische Sache, genau das wollte ich sagen. Die philosophische Richtung. Cool.
Ich glaube, wir driften weiter ab. Ich hoffe, 8-7 ist in Gefahr, aber wir versuchen es heute fertig zu kriegen. Das bedeutet aber auch, bei all dem, was wir gerade gesagt haben, wir haben ja gerade zusammengenommen, muss man, sage ich mal, Rückgrat haben, muss Entscheidungen treffen können, muss auch mal dagegen stehen können, kommt zwangsläufig die Frage, wir sind ja in der sauberen 9001 drin. Ich muss mal bei mir im Unternehmen definieren, wer es überhaupt sein darf. Mhm. Und ich muss mal die Kompetenz der Person, die diese Freigaben gibt, das ist eine ganz individuelle Kiste, das kann man nicht pauschalisieren, sondern da muss man wissen, wer darf denn bei mir im Unternehmen überhaupt am Ende Produkte und Dienstleistungen freigeben? Wer ist der, der freigibt? Das sollte mal mindestens in der Stellenbeschreibung, in einer Rollenbeschreibung oder in irgendeiner Projektdefinition am Anfang stehen. Man muss sich dann vielleicht, man kann sich vorne am Anfang vom Projekt Gedanken machen, wer ist denn der Projektmanager, wer macht dann dies, wer gibt die Freigabe. Und im Idealfall, jetzt kommt noch ein Faktor mit dazu, im Idealfall kennt er das Projekt, ist aber unabhängig vom finanziellen Erfolg. Und wenn ich das sage, ist wahrscheinlich der Entwicklungsleiter, der Vertriebsleiter und, auch der Geschäftsleiter raus aus genau dieser Entscheidungsfindung. Da steht so nicht in der Norm drin. Aber wenn wir gerade über diese ganzen Themen reden, leitet sich das natürlich logischerweise ab, weil es steht ja schon drin, es muss klar sein, die muss natürlich die Kompetenzen haben, siehe Normkapitel davor. Und natürlich haben wir jetzt gerade rausgearbeitet oder sind wir gerade an einem Thema dran, die muss auch mal Nein sagen können und muss eine objektive Betrachtung drauf haben, dann muss ich natürlich auch eine gewisse Unabhängigkeit zu dem ganzen Kram haben. Aber auf der anderen Seite muss es sich was von verstehen. Du kannst jetzt nicht den Hausmeister, dem immer als Beispiel nehmen, der weiß alles. Du kannst jetzt nicht die Frau aus der Buchhaltung nehmen und sagen, sie gib mal das Produkt frei, weil du bist unabhängig. Wenn du Nee sagst, ist halt Nee, weil die Kenntnisse nicht hat. Das heißt, man muss da wohlweislich und sehr selektiv überlegen, wer gibt denn bei mir überhaupt frei? Ist es ein anderer Projektleiter, dass sie es gegenseitig freigeben? Beide sind Entwickler und sie können gegenseitig Prüfungen machen. Also alles das sollte man sich mal in einer stillen Minute überlegen.
Finde ich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wenn ich wieder in unseren hochregulierten Bereich mehr rüberschiele, dort haben wir das ja teilweise auch festgeschrieben, weißt du, dass QA, QS gewisse Unabhängigkeit haben müssen, dass du nicht gleichzeitig die Qualitätskontrolle und die Produktion leiten kannst vielleicht, dass sich die Sachen ein bisschen gegeneinander ausschließen. Das steht da schon in den Regularien drin. Das heißt aber, nur weil es bei den anderen nicht drin steht, dass es nicht eine sinnvolle Sache ist. Und dann sind wir wieder bei unserem anderen Thema, unserem Risikomanagement-Thema, wo ich sage, das ist die eine Sache, damit hole ich mir einen Sicherheitsfaktor mit rein. Das ist vielleicht manchmal unbequem und vielleicht auch manchmal aufwendig, aber es ist für mich ein Sicherheitsfaktor, der mich jetzt an der Stelle nicht mal was extra kostet, außer dass vielleicht ich mal noch meine Schleife extra drehen muss. Und was für mich die zweite Sache ist, erstens finde ich das unheimlich wichtig, dass es so aufgebaut ist, strukturell, dass es auch irgendwo steht, in der Rollenbeschreibung, sonst irgendwo. Und zweitens, dass wir auch jemanden haben, der das macht, wenn die Person nicht da ist. Das ist für mich gleich der weitergehende Schritt, dass ich nicht nur genau sage, wer darf das machen und was sind die Kriterien und dass das auch nicht nur eine Person ist, sondern es sollten mindestens zwei sein, weil jemand hat mal Urlaub, jemand wird mal krank, was auch immer. Und das sehe ich generell auch so ein bisschen als so ein Problem, dass Freigeber doch meistens ein sparsam gesäte Position ist, nenne ich es jetzt mal.
Eine sparsam gesäte Spezies. Die Verantwortungsträger und Freigeber im Unternehmen sind sehr rar gesät, ja.
Genau. Und dass wenn mal, also das gilt ja für alle wichtigen Positionen, wo was entschieden werden muss, dass wenn der nicht da ist oder die Person, dann braucht man Ersatz. Und wenn die Person mal ausfällt, dann auch dann muss, irgendjemand muss entscheiden können. Und das ist halt einfach so eine kritische Position, weil da halt so viel dranhängt. Also die muss immer verfügbar sein, die muss bestimmte Kompetenzen haben. Und das muss halt im QM-System so ein bisschen reflektiert und wiedergespiegelt werden. Problematik.
Ja. Ich finde es wichtig. Klassisch Vertreterregelung. Ich bin nicht voll dabei.
Genau. Um jetzt nochmal ein bisschen die Schleife zu ziehen zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, noch ein bisschen auf das KI-Thema drauf zu kommen. Ich finde, da wird das auch nochmal viel wichtiger einfach. Weil wir da halt mit einem nicht deterministischen System arbeiten und du kannst halt nicht einfach Sachen übernehmen oder am Ende behaupten, die KI hat es mir nicht gesagt, deswegen habe ich es nicht gemacht. Und wir haben schon FDA-Warning-Letter gesehen, die deswegen gelaufen sind, weil Leute gesagt haben, oh, ich wusste nicht, dass ich das nicht machen muss, die KI hat es mir nicht gesagt. Und ich finde, das zeigt schon wieder so ein bisschen, dass du musst ein gewisses Misstrauen haben gegenüber Informationen und Sachen. Nicht per se, aber du musst dir deine Rolle bewusst sein. Du kannst nicht einfach sagen, sieht gut aus, geht weiter. Und ich finde halt, das Thema hast du nicht nur mit KI neu, sondern es war schon vorher da, dass du nicht einfach irgendwas abzeichnen kannst.
Also, dass die Person oder die freigebende Instanz bei 8.6 nicht die KI ist hoffentlich klar. Also, dass du nicht alle Entwicklungsunterlagen in die KI reinknallst und die sagt am Ende, ich glaube, so könnten wir es tun, ich gebe mal frei, also ich würde freigeben und du dann sagst, alles klar. Und als Nachweis, wir hatten ja eben gesagt, dokumentierte Information, Rückverfolgbarkeit und Person, als Nachweis dir einen Screenshot von deinem KI-Chat machst und heftest den einfach ab und legst, dass das nicht zielführend ist, ist hoffentlich klar.
Da bin ich mir manchmal nicht so sicher, wenn ich mich aktuell auf LinkedIn umgucke, wo alles tot automatisiert wird und Sachen mit KI gemacht werden, die eigentlich noch nie KI gebraucht haben. Ich meine, ich bin ein großer Fan von dem Thema, ich liebe das. Und ich spiele gerne damit rum und es gibt auch eine Menge coole Anwendungen, aber ich tue in den KI-Schulungen auch immer die Leute darauf hinweisen, sag, ihr müsst euch wirklich klar sein, was die Zielsetzung und die KI darf niemals verantwortlich sein. Und guckt in die Terms of Service rein von den Anbietern, die werden auch niemals verantwortlich sein. Die KI-Anbieter sind für gar nichts verantwortlich und das ist so, dass am Ende immer der Mensch entscheiden kann und mehr Mensch verantwortlich ist. Und wenn ich tatsächlich jetzt wie LinkedIn ran, da Storys sehe, von dass irgendwelche Webseiten die Informationen automatisch durch KI zusammenstellen, Informationen übers Handelsregister ziehen und dann vollkommen falsch dastehen, da hat es schon mehrere Themen gegeben, wo dann am Ende die Menschen gemerkt haben, da bin ich ja doch verantwortlich. Also ist finde ich, gerade ein spannendes Thema, weil sich da, das holt das nochmal so raus, finde ich, so ein bisschen. Ja, weil das Thema ist ja nicht neu. Du hast schon früher das Thema gehabt, dass irgendjemand was gemacht hat und jemand anderes hat das vielleicht abgezeichnet, weil er gedacht hat, muss jetzt schnell gehen und hat sich's nicht angeguckt. Und dieses Thema hast du mit Menschen genauso wie mit KI. Das ist überhaupt nicht neu. Aber ich finde halt, mit der schnellen Verfügbarkeit von diesen ganzen Tools ist das nochmal relevanter, dass man das nochmal hervorhebt und sagt, ich muss halt wirklich überlegen. Und die KI macht auch meiner Meinung nach nicht die Prüfung. Die macht vielleicht einen Check, die ist gut, um nochmal durchzulaufen, aber KI macht weder Prüfung noch Freigabe.
Weder noch.
Es gibt vielleicht validierte Machine Learning Systeme, das gibt's in der Medizintechnik, wo du gewisse Sachen machen kannst in einem gewissen Rahmen, aber generell Prüfung und Freigabe durch den Menschen bitte. Also jemand, der tatsächlich Verantwortung übernehmen kann.
Weil, wenn du das nicht machst, landest du ganz schnell im 8-7er Kapitel. Nämlich, dann kannst du dich über die Steuerung von nicht konformen Ergebnissen Gedanken machen.
Ja. Schöne Kurve hast du gedreht. Ja,
ich versuche so die Kurve rein.
Versuchst die Zeit zu retten.
Ja.
Ich glaube, noch sind wir ganz okay dabei, aber ja.
Passt. 8-7.
Ja, aber genau sowas kommt dann dabei raus, ne? Ja. Genau, dann hast du deinen Vorfall, wenn du da die Freigabe nicht richtig beachtest oder halt einfach Sachen durchwinkst. Wenn das halt passiert, dann kommst du halt zu den nicht konformen Ereignissen.
Ja, wobei auch das, vielleicht nochmal einleitend, salopp gesagt, Scheiße passiert. Anders da salopp gesagt, kein Unternehmen hat keine nicht konformen Ergebnisse. Das gibt es, also ja, es ist halt immer mal irgendwas. Du kannst nie Sachen ausschließen. Dinge können kaputt gehen, können Kunden unzufrieden sein. Es gibt immer mal irgendwas. Das ist auch vollkommen normal, vollkommen legitim. Die Sache ist halt einfach, wie du damit umgehst. Und dass das okay, normal ist und so eine Steuerung gibt, wie man damit umgehen sollte, beschreibt halt der 8-7er.
Genau. Im Endeffekt heißt es, du solltest dir vorher darüber Gedanken machen, wie du mit etwas umgehst, das halt nicht so ist, wie du es dir vorgestellt hast.
Genau.
Ja. Und es ist einfach nur hier die Anforderung, darauf vorbereitet zu sein, dass man nicht sagt, ich überlege mir, wie ich das Problem löse, wenn ich das Problem habe, sondern wenn ein Problem auftritt, wie würde ich es angehen? Ich meine, dass da noch nicht die Lösung enthalten ist, ist klar. Wobei, auch da muss man sagen, bei Problemen, die ich in der Vergangenheit schon gehabt habe, dafür habe ich das an der Stelle. Und darauf kann die Steuerung ja auch ausgelegt sein, dass ich sage, organisatorisch bin ich darauf vorbereitet. Und das sind so simple Sachen wie, dass ich, wenn ich einen Prozess habe, einfach weiß, wo kann ich Stopp machen. Dass ich sage, okay, hier habe ich Bedenken in der Prüfung. Also es gibt so etwas wie ein Sperrlager oder sowas, wo ich mal Produkte zurückstellen kann und die genauer kontrollieren kann, bevor es halt weitergeht. Dass ich einfach weiß, wie mache ich den Prozess weiter, weil ich stoppe ja irgendwo meinen Prozess. Ne? Meinen normalen vorgesehenen Prozess, den tue ich an irgendeiner Stelle einfach spontan ja stoppen, weil ich irgendwo ein Problem sehe, sei das jetzt bei mir oder schon beim Kunden, sage ich mal. Und da muss ich einfach wissen, wie ich an der Stelle einfach weitermache und wer dafür verantwortlich ist. Und dafür reicht es meistens nicht, im Lager einfach nur einen roten Zettel auf die Palette zu legen, gesperrt, sondern da sollte ich mir vorher schon überlegen, am besten drauflegen, nicht festkleben so. Ne?
Drauflegen und am besten hast du da auch noch, steht da auch noch drauf, Günther, 17. Herbst 1999, weil es seitdem ewig das Ding schon gibt und jeder legt es halt einfach überall drauf.
Wird auf die neue Palette gelegt. Nein, so bitte nicht.
Defekt.
Genau, so bitte nicht, sondern halt mit einem gesonderten Prozess. Also was heißt gesonderter Prozess? Von mir aus ein abgeklebter Bereich auf dem Boden. Eine Ecke im Lagerhaus, die nur dafür reserviert ist oder sowas, dass kein Durcheinander entsteht, weil das ist am Ende, ist diese Steuerung vor allem organisatorisches Thema, dass ich dafür einen eigenen Prozess habe und dass ich weiß, wen muss ich informieren, ist das jetzt schon ein Riesenproblem? Da sind wir schon wieder beim Risikomanagement und Risikobewertung. Ist das jetzt ein kleines Ding? Kann ich das schnell lösen? Ist das ein großes Ding? Was für Kreise zieht das? Und ja.
Das musst du aber, du brauchst aber, wie du so schön gesagt hast, du musst diesen Prozess haben. Du musst den Prozess haben. Ich sage jetzt einfach mal, es kommt was rein, wo ich feststelle, puf, das könnte jetzt mal kein Einzelfall sein. Oder es kommt von intern was, was auffällt in der internen Qualitätssicherung, in der laufenden Fertigung. Also es kommt irgendwas an dich ran, wo du, sind wir wieder beim Bauchgefühl, oder wo du das Krummeln hast und du sagst, besser, wir halten mal die laufende Produktion an. Und ab dem Zeitpunkt, also im Prinzip schon vorher, eine Entscheidungsfindung, wann halte ich an, wann halte ich nicht an, aber spätestens ab dem Moment musst du einen Prozess haben und ein Vorgehen haben, wie du damit umgehst. Wie schlimm ist es? Was halte ich an? Wann, wo kommt es, wenn ich vielleicht weiter produziere, weil ich es erstmal in so einer Art Quarantäne haben will, weil ich mir noch nicht fertig sicher bin, sage ich der Produktion, baut mal weiter, irgendwas ist im Busch, aber die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering, ihr dürft mal weiter fertigen, aber es geht nicht mehr raus, dann bist du bei deinem Sperrlager oder im Quarantänelager drin. Wann betrifft es vielleicht Kunden, dass ich irgendwie so Kundenrückrufe oder all so Dinge machen muss? Wer darf vielleicht doch entscheiden, naja, du denkst vielleicht, das wäre nichts, aber ich sag jetzt du denkst vielleicht, das wäre was, aber ich sag jetzt, ich steche jetzt mal über und sage, es geht trotzdem raus. All diese Dinge, dafür brauchst du einen geregelten Ablauf im Unternehmen. Sonst bist du an der Stelle, wenn es passiert oder wenn es soweit kommen sollte, bist du lost. Es muss einem standardisierten Verfahren folgen, wie ich mich so ausdrücke.
Ja. Ich überlege gerade, ich muss jetzt kurz nachdenken, vielleicht muss man das auch nochmal klar machen, wo vielleicht auch die Abtrennung ist, weil später in 10.2 kommt ja nochmal das Thema. Da haben wir auch mal nochmal Nichtkonformität. Und das ist etwas, was uns ja durch die Norm an mehreren Stellen begleitet. Deswegen springe ich gerade mal voran. Wichtig ist der 10.2er, da geht es ja vor allem um die Verbesserung, also da geht es um die Ursache und alles. Hier bei 8.7 geht es wirklich um die Fälle, die ich habe, würde ich mal sagen. Kann man das so sagen?
Ja,
dass kann das man so. Mehr nehmen. Fall, dass andere die Ursache ist, dass es hier wirklich um den Vorfall geht, wie ich den handle. Also das, was du gerade beschrieben hast, wie ich in diesem Fall wirklich damit umgehe, den jetzt zu lösen. Und dafür ist dieser Prozess gedacht. Also von, ich überlege mir, was jetzt, also was heißt, ich überlege mir, ich habe einen Prozess, der mir genau sagt, wie korrigiere ich das, was muss ich jetzt mit dem Produkt machen, muss ich es sperren, was für einen Prozess muss ich anstoßen, muss ich es prüfen lassen, muss ich den Kunden benachrichtigen, also wirklich, wie handle ich diesen Fall? Darum geht es eigentlich in diesem Kapitel so ein bisschen. Und diese Ursachenanalyse und kontinuierliche Verbesserung, das kommt dann hinten raus so ein bisschen. Das sollte aber direkt daran angelagert sein eigentlich. Und das ist alles natürlich immer vom Risikomanagement so ein bisschen abgedeckt, weil ich muss natürlich wissen, wie ernst ist denn das Ding eigentlich? Aber das kam mir so gerade als Idee, weil ich gedacht habe, das kommt später ja nochmal die Thematik eigentlich. Und dass es hier wirklich darum geht, diesen Prozess aufgebaut zu haben.
Richtig. Und das verschwimmt miteinander, weil du ja im 10.2er dir nachher Gedanken machst, wo kam es her, wie stelle ich es nachhaltig ab? Und wie kriege ich es nachhaltig für die Zukunft geregelt?
Also man sollte daraus lernen. Weil dieser Prozess von 8.7 ist halt eine Eingabe für 10.2.
Ja, oder um es mal...
Würde ich sagen, oder du kannst es als Kreislauf sogar sehen. Du kannst es auch wieder in die andere Richtung sehen, ne?
Ja, ich würde es jetzt mal mit einem blöden Gleichnis machen. Fällt mir gerade so ein, ist kein Ding aus der Kiste, aber... Wenn du einen Wasserschaden in der Küche hast, putzt du es mit 8.7 wieder auf und mit 10.2 reparierst du quasi das Rohr und guckst danach, dass wieder alles dicht ist. Also du hast einen Schaden, du holst das akute Problem mit 8.7 weg und mit 10.2 prüfst du, dass es nicht nochmal vorkommt und dass das Loch wirklich gestopft ist und dass das Problem gelöst ist. Auch blöd beschrieben. Aber du weißt, du kommst ein Stück, kannst du folgen.
Ja, ich kann absolut folgen. Das Ding ist, das Reparieren ist in 8.7 schon drin. Das, was 10.2 für mich macht, wäre, eher zu sagen, okay, ich repariere in 8.7 den verstopften Abfluss.
Ja, an dieser Stelle beenden wir leider den Podcast. Auch wir haben einmal technische Probleme. Deswegen sage ich an dieser Stelle vielen lieben Dank fürs Zuhören und tschüss. Und versprochen, das, was jetzt fehlt, holen wir auf jeden Fall beim nächsten Podcast nach, sodass ihr nichts verpasst. Bis dahin, Grüße aus Hüttenberg. Macht's gut. Tschüss. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, besucht uns gerne unter www.qm-talk.de. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.